Ja, liebe Geschwister, mir liegt es auf dem Herzen, dass wir heute Morgen mal ein Wort betrachten, das wir alle, denke ich, sehr gut kennen, das ein Wort des Apostels Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Ein Brief, in dem er sehr eindrücklich uns sein Herz öffnet. Ein Brief, in dem er uns zeigt, die Nöte und Kämpfe, die Segnungen, die Kraftquellen, die ein Diener des Herrn haben darf in Christus. Und am Ende dieses Briefes sagt er diese bekannten Worte von dem Stachel im Fleisch, von dieser geistlichen Anfechtung, die Gott ihm gesandt hat, um ihn demütig und niedrig zu halten, um seiner großen Offenbarungen willen. Und dann lesen wir in 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, und das wollen wir heute einmal miteinander betrachten. Und er, der Herr, hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, das kommt für unseren natürlichen Verstand uns widersinnig vor. Kommt uns seltsam vor. Normalerweise lernen wir, wenn wir schwach sind, wenn wir Schwäche zeigen, dann führt es dazu, dass wir untergebuttert werden, zum Beispiel im Beruf, in der Arbeit oder auch in der Schule. Ja, die Schwachen, das sind die Mobbingopfer oder überhaupt Opfer. Ja, das ist ja so ein grausamer Begriff unter jungen Leuten. Einer, der schwach ist, der ist ein Opfer. Und deswegen muss man eigentlich möglichst stark sein und sich möglichst selber rüsten mit seinen eigenen Kräften, mit einem schlagfertigen Mundwerk und mit Schärfe und mit Härte, damit man durchkämmt in den Kämpfen des Lebens. Schwachheit wird von der Welt nicht hochgeschätzt, sondern es ist etwas Verächtliches, etwas, was höchstens Mitleid erregt, aber jedenfalls keine Achtung. Und deshalb ist es so ungewöhnlich, was der Apostel Paulus hier sagt. Der Apostel Paulus war ganz sicher von seinen natürlichen Gaben her ein starker Mensch. Ja, der war jemand, der dabei war, Karriere im Hohen Rat zu machen, hochbegabt, intelligent, hatte bei einem der stärksten und bekanntesten, angesehensten Schriftgelehrten in Jerusalem sozusagen eine Schule zum Rabbiner gemacht, zum Schriftgelehrten, war eifrig, war fähig, vielleicht eine Nachwuchshoffnung. Er hatte also sehr wohl natürliche Stärke. Das ist nicht das, was ihm gefehlt hätte. Aber das Interessante ist, dass er in der Nachfolge des Herrn Jesus diese natürliche Stärke bewusst verloren und abgelegt hat. Ja? Er ist also auf eine geistliche Weise schwach geworden, obwohl er natürlicherweise ganz gewiss stärker war als alle möglichen anderen. Und das ist so interessant, weil ich denke, das trifft auch uns. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann dürfen wir lernen, unsere natürlichen Stärken, unsere Waffen, die Maske unserer Persönlichkeit, unsere Ellbogen, all das, was wir in der Welt gelernt haben, anzuwenden, das wieder bewusst abzulegen und zu verlieren. Es in den Tod Christi zu geben. All das, was wir von Natur aus sind, was uns vielleicht hilft oder geholfen hat im alten Leben, im Überlebenskampf, das ist vor Gott untauglich. Das ist vor Gott nicht wohlgefällig. Ein scharfes Mundwerk, eine spitze Zunge, ein hartes Herz, Rücksichtslosigkeit, Hochmut, alle diese Dinge, ja, das gehört zur Waffenrüstung des natürlichen Menschen. Ich sage das so, weil ich das selber genauso gelebt habe und selber auch so erlebt habe als unbekehrter Mensch, ja, der seinen Intellekt benutzt hat, um andere ja, eins überzubraten und seine Redefähigkeit auch. Das sind Dinge, die müssen wir ganz bewusst verlieren, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Und dann werden wir verletzlich und schwach im weltlichen Sinn. Ja? Der Apostel Paulus hatte diese Schwäche, diese Schwachheit zutiefst erfahren in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Er hat all das, was er früher mal war, das lesen wir im Philipperbrief, er hat es beiseite getan, sein Ansehen, seine Bildung, sein Status bei den Juden, er hat es alles für Dreck geachtet, war bereit, in die Gemeinschaft des Kreuzes, Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus zu treten. Und dort wurde er schwach. Dort wurde er jemand, der sich nicht mehr mit seinen natürlichen Fähigkeiten wehren konnte und wollte. Und dann geht man doch unter, oder? Dann wird man ein Loser, das ist nochmal so eine moderne Erfindung, ja? Ein Opfer und ein Loser, ein Verlierer, einer, der einfach nicht durchkommt, weil er nicht weiß, wie er sich wehren kann. Nein, sondern der Apostel Paulus hat eine wunderbare Erfahrung gemacht, nämlich dort, wo er selber auf seine natürliche Stärke, auf seine Waffenrüstung sozusagen verzichtet hat, da hat er erlebt, dass der Herr Jesus ihm eine übernatürliche Kraft gegeben hat. Dinge zu ertragen, zu dienen, voranzugehen, wo andere mit ihrer natürlichen Kraft längst kapituliert hätten. Ja, ich denke immer wieder an diese eine Szene, ich habe das, denke ich, auch schon mal hier gesagt, wo der Apostel Paulus gesteinigt wird von einer Menge wütender Juden und Heiden und wo er wie tot vor der Stadt liegt irgendwo wahrscheinlich am Wegesrand, na, im Acker. Und dann steht er auf und geht genau in die Stadt wieder zurück, aus der er gerade beinahe umgebracht worden wäre. Und dient weiter. Und geht in die nächste Stadt und verkündigt wieder das Evangelium. Wie gesagt, heute würde man sagen, ja Paulus, du musst jetzt erstmal Reha machen, Traumatherapie, mindestens 3 Monate musst du deine Wunden lecken und gepäppelt werden, bis du wieder irgendeinen Schritt tun kannst. Ja? Posttraumatische Belastungsstörung. Ja? Wir haben ja heute für alles so ein paar Begriffe. Ne? Das wäre es gewesen, natürlicherweise. Ja, wenn der Apostel Paulus in seiner eigenen Kraft gehandelt hätte, dann wäre er jetzt am Ende gewesen. Ja? Aber es war eine andere Kraft, die in ihm wirksam war. Das war die Auferstehungskraft des Herrn Jesus. Und allein das erklärt uns, dass er so handeln konnte, dass er so aufstehen konnte und wieder neu weitermachen konnte. Ja? Das war die Kraft des Herrn Jesus. Und das ist dieses Geheimnis, das wir ja immer wieder, wenn wir über den Apostel Paulus predigen, ja, anrühren. Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also der Apostel Paulus, er hatte eine andere Kraft. Er kannte die Auferstehungs- und Siegeskraft des Herrn Jesus und deswegen konnte er diese ganzen Dinge ertragen. Er konnte in Schwachheit zur Kraft kommen. Und das Erstaunliche war, je schwächer er natürlicherweise war, je mehr er sich das eingestanden hat und bereit war, auf seine natürliche Kraft zu verzichten, desto mehr hat er die Kraft des Herrn Jesus erlebt. Ja? Das ist auch so ein Paradox. Ja? Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Das stimmt nicht die Gleichung stimmt nicht nach der natürlichen Logik. Ja? Aber im Reich Gottes und bei dem Herrn Jesus gilt eine ganz andere Logik. Je mehr wir auf unsere eigenen Fähigkeiten und Kräfte verzichten, desto mehr kann der Herr Jesus sich verherrlichen und kann seine Kraft in unserem Leben zum Ausdruck und zum Durchbruch bringen. Und das hat mich erinnert an den ersten Korintherbrief. Da werden nämlich die Gedanken Gottes sichtbar. Warum macht Gott das so? Dass er unsere natürliche Kraft beiseite setzt. Und dass es ihn freut, wenn wir schwach sind um des Christus willen. Ja, das fängt schon an mit unserer Berufung und Erwählung. Das fängt schon an mit den Gedanken, die Gott überhaupt über uns als begnadigte Kinder Gottes hatte von Anfang an. Und das lesen wir im 1. Korinther 1. Da heißt es ab Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist interessant, der Herr Jesus selber hat uns ein Vorbild gegeben in dem. Wir lesen nämlich im 2. Korintherbrief, im 13. Kapitel, etwas über den Herrn Jesus. Ab Vers 3 lesen wir dort, weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Also der Herr Jesus selber wurde bewusst schwach. Wir erinnern uns. Als der Herr gefangen genommen wurde, da hat er vorher gesagt, hätte ich nicht zu meinem Vater rufen können und Legionen von Engeln zu meinem Beistand rufen können. Keine Chance für die Häscher, für die Soldaten, keine Chance, den Herrn Jesus gefangen zu nehmen. Hätte er nicht ein Wort nur reden müssen und alle seine Gegner, die ihn ans Kreuz nageln wollten, wären tot umgefallen. Natürlich, er war bewusst schwach geworden, er hat sich bewusst hineingegeben in die Hände seiner Hasser und Verfolger, um dieses Opfer für Gott zu bringen. Aber er lebt aus der Kraft Gottes. Er ist auferweckt. Er ist zur Rechten Gottes. Und in dem Sinn ist es eine Parallele. Auch wir sind schwach in Christus, weil wir in der Gemeinschaft mit dem Kreuzestod des Herrn Jesus Christus leben, wollen wir ganz bewusst unsere natürlichen Stärken beiseite tun und ablegen. Aber dann wirkt die übernatürliche Kraft Gottes in uns. In dem Maß, wie wir das eine tun, geschieht von Gott her das andere. Und das ist ein Geheimnis. Und da bin ich auch noch am Lernen, eigene Kraft abzulegen. Ja, und was sind die Gedanken Gottes über uns, die Begnadigten? Jetzt lesen wir mal weiter, Vers 25 in 1. Korinther 1. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist wichtig. Das ist ein Grundsatz. Gott will das Starke im Fleisch zu Schanden machen, zunichte machen, weil kein Fleisch, kein Geschöpf soll sich in eigener Kraft vor Gott rühmen. Ursprünglich sind wir geschaffen worden, um in der ganzen Abhängigkeit von Gott zu leben, aus dem, was Gott uns schenkt, und ihn zu verherrlichen durch Gehorsam und Abhängigkeit. Das war Gottes ursprünglicher Plan mit Adam und Eva. Und dann ist der Mensch in Sünde gefallen. Und das heißt, der Mensch hat sein Eigenleben, sein Stolz aufgerichtet gegen Gott und er hat angefangen, sich eine eigene Kraft anzumaßen. Stolz, Eigenwillen, Egoismus, Eigensucht, Eigenliebe, Härte, Bosheit, all das ist die Kraft des natürlichen Menschen. Und je mehr er das hat, desto mehr ist er ein Erfolgstyp in der Welt. Ja? Und genau das richtet sich gegen Gott auf. Das ist eine hochmütige Festung gegen Gott und das will Gott niederreißen und zunichte machen. Ja? Im Propheten Jesaja heißt es mal, dass alles Hohe und Hochmütige vor Gott zu Schanden werden wird und niedergerissen wird, wenn der Tag des Herrn kommt. Ja? Dann ist der hochmütige Mensch am Ende. Und deswegen wir, wenn wir uns bekehren, dann sollten wir auch unseren ganzen Stolz und unsere eigene Kraft und alles, was uns edel und toll vorkommt, zu den Füßen des Herrn Jesus niederlegen und freiwillig schwach werden. Ja? Das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zunichte zu machen, damit sie vor ihm kein Fleisch rühme. Ich lese nochmal den Vers 30 und 31. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und wir dürfen gleich dazu sagen, auch zur Kraft. Ja? In dem Psalm lesen wir, der Herr Jesus, der Herr ist meines Lebens Kraft. Ja? So einfach ist es. Das heißt, Gott nimmt uns in der Bekehrung und Wiedergeburt alles weg, was uns als eigene Kraft Stärke geben könnte, Schutz geben könnte, Macht geben könnte über andere. Und er gibt uns dafür was viel, viel Besseres. Nämlich die Kraft, den Segen, die Fülle in Christus, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Und je mehr wir in dieser Gemeinschaft leben, desto schwächer werden wir unserem natürlichen Menschen nach und desto stärker werden wir geistlich in der Kraft des Heiligen Geistes, in den geistlichen Dingen. Und das war das Geheimnis, das der Apostel Paulus erleben durfte und bezeugt hat in 2. Korinther 12. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also Gott will seine Ehre nicht einem Geschöpf geben. Das ist ein Grundsatz. Und den verletzen wir selber auch als Gläubige immer wieder trotzdem. Na, indem wir stolz sind auf uns selber, indem wir im Eigenwillen, in eigenmächtiger Art und Weise handeln, nehmen wir Gott die Ehre und Gott muss uns züchtigen. Er muss uns tiefe Wege führen, wenn wir so eigenmächtig sein wollen. Ja? Das wird uns nicht gelingen und zwar genau deshalb, weil Gott uns lieb hat und weil Gott eine Bestimmung für uns hat, dass wir nämlich zu seiner Ehre und Verherrlichung leben sollen. Und das hat der Apostel Paulus in einem außerordentlichen Maß gelebt. Und das bezeugt er uns hier. Ja? Gott hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich ganz schwach wurde, arm in mir selber, unfähig. Aber nur deshalb, damit er seine Kraft und unbegrenzte Fähigkeit an mir offenbart hat. Und ich denke, das darf uns trösten und ermuntern, dass wir selber, wenn wir von Gott geführt werden in Grenzbereiche, wo unsere natürlichen Fähigkeiten nichts mehr nutzen oder wo wir sie einfach verlieren, wo wir sie ablegen müssen, dass wir dann gerade zuversichtlich sind und lernen, auf die Kraft des Herrn Jesus zu vertrauen. Ich möchte vielleicht nochmal auch den 2. Korinther 4 lesen. Es gibt viele Parallelstellen, die können wir gar nicht alle betrachten jetzt, aber 2. Korinther 4 ist sehr eindrücklich, was wir hier lesen ab Vers 7 über den Apostel Paulus. Auch wieder ein Bekenntnis aus seinem Dienst und Leben. Und das ist ja ein Vorbild für uns. Wir sollen ihn nachahmen. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Die Herrlichkeit Gottes in Christus. Das ist der Schatz. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist wieder der Punkt. Ja? Wenn die Kraft von uns wäre, dann würde Gottes Ehre verdunkelt und wir würden uns aufblähen in der Gegenwart Gottes. Das geht nicht. Das wird Gott nicht zulassen und das wäre auch zu unserem eigenen Schaden. Und deswegen, der Apostel Paulus hat genau gewusst, dass er ein zerbrechliches, schwaches, irdenes Gefäß ist. Kein stählernes Gefäß, das alles durchbricht in eigener Kraft, sondern ja, ein irdenes Gefäß, wenn da nicht der Besitzer drauf aufpasst, dann ist es ganz schnell zerteppert, ja, und liegt am Boden lauter Scherben, oder? Ja, das passiert ganz leicht. Und deswegen, er begibt sich da in den Schutz Gottes als irdenes Gefäß, ja. Und er weiß, es ist gut so, dass ich keine Kraft in mir selber habe, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ja, und wie äußert sich das, diese Schwachheit und Kraft? Und jetzt kommen wir ein bisschen in unsere eigene Lebenspraxis rein. Der Apostel Paulus sagt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Ja, ich denke, das ist bildlich gemeint. Es ist gemeint in dem Sinn von Galater 2,20. Also sein Eigenleben, sein natürliches Leben kam ständig in den Tod durch Krisen, durch Nöte, durch Intrigen. Im 2. Korintherbrief muss er ja seine geliebte Gemeinde, die er begründen durfte durch Evangelisation, ermahnen, weil sie ihm in den Rücken gefallen waren und falschen Aposteln Glauben geschenkt haben, die gesagt haben, der Apostel Paulus ist eine Null. Der kann nicht richtig reden und der ist auch gar nicht so vollmächtig wie wir. Ihr müsst euch uns unterordnen, den falschen Aposteln, die er in 2. Korinther 11 nennt. Ja? Und der Apostel Paulus hatte wirklich gedient den Korinthern, er hatte sie geliebt, er hatte Opfer für sie gebracht und jetzt wurde er von ihnen zurückgewiesen, verachtet und sie haben sich irgendwelchen Verführern an den Rockzipfel gehängt. Das war bitter für den Apostel Paulus. Ja? Und er sagt, das ist eine Bedrängnis, Verlegenheit, Verzweiflung, ich bin in Not, aber ich bin zufrieden damit und ich nehme es aus der Hand Gottes an, weil ich weiß, dort, wo immer wieder ich sozusagen mit Christus in den Tod komme, in den Tod meines Eigenlebens, da wird auch das Auferstehungsleben des Herrn Jesus offenbar. Gerade in den Bedrängnissen, nicht in einem ständigen Höhenflug von Erfolg zu Erfolg marschieren, ja? Sondern in Krisen und Bedrängnissen und Niederlagen wird die Kraft Gottes in besonderer Weise offenbar und wird der Herr verherrlicht, wenn man eben im Glauben durch diese Niederlagen geht und durch diese Bedrängnisse, statt zu jammern und verzweifelt zu werden. Ja? Er sagt, wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wisst ihr, natürlicherweise kommen wir manchmal an Punkte, wo man verzweifeln könnte. Wo man sagt, jetzt ist es zu viel, ja? Jetzt geht mir alles über den Kopf, jetzt kann ich nicht mehr. Ja? Und das ist dann der Glaube, der sich an den Herrn Jesus hält, an den Auferstandenen, an den Sieger und Todesüberwinder, dass wir gerade in solchen Situationen sagen können, und dennoch bleibe ich stets an dir. Und dennoch gehe ich weiter mit dem Herrn. Und dennoch bleibe ich dem Herrn treu. Ja? Und das hat der Apostel Paulus erlebt, mehrfach, Höhen und Tiefen. Und er bekennt dann Vers 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Der Apostel Paulus hat das Ziel vor Augen gehabt in diesen ganzen Nöten und Kämpfen. Er hat gewusst, einmal werde ich mit all denen, die ich zum Herrn führen durfte, vor dem Thron des Herrn Jesus stehen und dann wird Bilanz gezogen. Und dann wird man sehen, ob der Apostel Paulus ein Loser war oder ein Gewinner. Ja? Hier auf der Erde sah das oft ganz anders aus. Aber dann wird sich zeigen, dass der Herr Jesus mit ihm war und dass er ihn durch diese Tiefen geführt hat und dass er ihm Lob und Ehre geben wird, Belohnung, weil er ihm treu gedient hat und weil er an ihn geglaubt hat und im Glauben auch in Krisen festgehalten hat, weil er in Schwachheit zur Kraft kam, indem er sich an den Herrn Jesus gehalten hat, statt an seine eigenen Fähigkeiten. Ja, das ist das Geheimnis. Das ist das, was der Apostel Paulus durchlebt hat und aufgeschrieben hat, weil wir oftmals in ähnliche Situationen kommen, wo wir an unsere Grenzen kommen, an den Rand unserer Kraft, wo wir die Auferstehungskraft des Herrn Jesus brauchen, damit wir überwinden und weitermachen können. Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wisst ihr, wenn wir gelernt haben, gar nicht auf unsere eigene Schwachheit zu schauen, sondern auf die Kraft Gottes, dann werden wir auch nicht uns runterziehen lassen durch die Erfahrung der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, der Schwachheit, der Bedrückung, sondern wissen wir, das alles hat Gott zugelassen in mein Leben hineinverordnet, damit er seine Kraft offenbar machen und sich verherrlichen kann. Das war der Punkt, warum der Apostel Paulus sich nicht hat entmutigen lassen. Ja? Weil er einen Blick hatte auf die Herrlichkeit Gottes, auf das Unsichtbare. Und es war zunächst mal die ganze Zeit, wo er in der Bedrängnis war, hat der Herr Jesus vom Thron Gottes, von der Rechten Gottes her, ihn gestärkt, beschützt, seine Hand über ihn gehalten und ihm Mut zugesprochen, weiterzumachen. Ja? Wenn wir diesen Blick auf den erhöhten Herrn haben, dann werden wir nicht mutlos und nicht verzweifelt, sondern dann wissen wir, durch den Herrn Jesus geht es weiter und es geht zum Sieg. Letztlich hat der Herr Jesus uns den Sieg erworben auf ewig und der wird kommen, auch wenn vielleicht manche Niederlagen noch auf dem Weg sind und manche Rückschläge und Schwierigkeiten. Letztlich kommt der Sieg. Und das ist das, was den Apostel Paulus geprägt und getragen hat. Ja, und ich denke gerade auch in dieser Stelle merken wir, es gibt geistliche Kämpfe für einen Diener Gottes, die sind besonders schwer, weil sie letztlich nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern mit dem Satan, mit dem Widersacher. Das sind Bedrängnisse und Schwierigkeiten, die übernatürliche Ursachen haben, die besonders boshaft und raffiniert und schwierig sind. Und gerade auch dann gilt, dass wir in der Kraft Gottes allein überwinden können. Ich möchte da nochmal das verbinden mit Epheser 6, mit dieser bekannten Stelle, die eben uns zeigt, woher oftmals auch die Gefahren und Bedrängnisse und Nöte in unserem Leben kommen und was da unsichtbar dahinter steckt, wenn wir manchmal vor unwahrscheinlichen Schwierigkeiten und scheinbar unlösbaren Problemen stehen, auch vor Widerständen, in denen Bosheit, Lüge, Verleumdung, gemeine, hässliche Dinge uns plötzlich gegenübertreten, wo wir denken, ja, das kann doch, wenn ich geschützt bin vom Herrn, kann mir das doch eigentlich gar nicht, sollte das mir gar nicht passieren, sowas. Und es passiert ja trotzdem. Warum? Nun, wir lesen ab Vers 10 in Epheser 6, da wird uns ein Geheimnis gezeigt. Das hat auch der Apostel Paulus immer wieder erlebt. Er hatte übernatürliche Widerstände durch den Hass der Juden und die waren vom Satan angestachelt. Ja, das war nichts Normales, was er da erleben musste. Und deswegen sagt er das hier uns auch als Dienern Gottes. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, also nicht unserer eigenen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt oder stehen könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nun kommt die ganze Waffenrüstung, die will ich jetzt nicht lesen, das ist nicht unser Thema. Aber wenn der Feind angreift, dann können wir in unserer eigenen Kraft nicht widerstehen. Ja, das ist ein Geistwesen, ein listiges Geistwesen mit überlegenen Kräften, die jedem Menschen weit überlegen sind. Aber natürlich, der Satan als gefallenes Geschöpf ist dem Herrn Jesus total unterlegen. Hat keine Chance gegen den Herrn. Aber er hat alle Möglichkeiten gegen uns, wenn wir in eigener Kraft kämpfen. Ja? Und das sind auch so Dinge, da müssen wir manchmal einfach aufpassen, wenn da so ganz besonders üble Angriffe kommen, Schwierigkeiten sich plötzlich auftürmen, dass wir merken, hier ist der Feind am Werk und hier gilt erst recht. Seid stark oder werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Denn mit meiner eigenen Stärke kann ich nichts ausrichten in solchen Fällen. Ja? Also diese Kämpfe, diese Widerstände, diese Unruhen, diese Intrigen und boshaften Dinge, die oft da aufkommen gegen Diener Gottes, da steckt in der Regel der Satan selber dahinter. Natürlich auch das Fleisch des Menschen. Der Satan kann ja keinen Christen benutzen, der im Geist und in Christus bewusst wandelt. Das geht nicht. Da sind wir geschützt. Aber der Satan kann sehr wohl einen Gläubigen benutzen, der im Fleisch und in Sünde wandelt und der Bitterkeit, Sünde, Stolz, Bosheit in seinem Herzen und seinem Leben duldet. Das sind Eintrittsöffnungen, wo der Satan in ein Herz eines Gläubigen kommen kann und ihn vergiften und benutzen kann für seine bösen Zwecke. Das prominenteste Beispiel ist Petrus. Wir kennen das ja, ne? Als der Apostel Petrus dem Herrn in Matthäus 16 sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht, als er sein Kreuzestod ankündigt. Ja? Da sagt der Herr Jesus, weiche hinter mich, Satan. Das sagt er zu Petrus. Warum? Weil er genau durchschaut hat, in dem Moment hat der Satan den Petrus benutzen können, um etwas zu sagen, was den Herrn Jesus von seinem Kreuzesopfer abhalten sollte. Ja? Das ist ja erschreckend, aber das zeigt uns, das sind nicht nur irgendwelche unbekehrten Leute, die der Teufel benutzen kann. Die kann er natürlich am besten benutzen, aber er benutzt manchmal Gläubige. Aber das geht nur, wenn wir uns mit dem Satan ein Stück solidarisieren, indem wir Sünde, Bosheit, Stolz, Bitterkeit in unserem Herzen nähren und pflegen. Dann sind wir anfällig, ihr Lieben. Ja? Und deswegen, die schlimmsten Schwierigkeiten, wo der Apostel Paulus an einer Stelle wirklich auch extra dafür betet, ist, dass das praktisch er vor Angriffen und Widerständen von Leuten innerhalb der Gemeinde gerettet wird, die nicht treu waren, die ihm praktisch versucht haben, den Dienst kaputt zu machen. Ja? Und diese Art von Angriffen, denen können wir nur widerstehen in der Kraft Gottes, nicht in eigener Kraft. Das ist so wichtig. Und ich bin erinnert worden, Epheser 6, ich sehe da eine Parallele zum Psalm 18. So wie überhaupt die Psalmen, diese geistlichen Kämpfe eines Gläubigen, auch die Niederlagen, die Schwierigkeiten, die Krisen, so wunderbar im Grund auch wiedergeben und uns zeigen, dass im Alten Testament auch schon die Gläubigen diese Kämpfe hatten. Das tröstet uns ja auch. Und diese Psalmen können einen gerade auch da in der Hinsicht eine große Hilfe sein. Im Grund steht dort dasselbe wie beim Apostel Paulus, dass die Kraft Gottes in der Schwachheit vollendet wird oder zum Ziel kommt. Also ich finde die schönste Übersetzung, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zum Ziel. So könnte man das auch übersetzen mit dem vollendet. Ja, da steckt das Wort Telos, Ende, Ziel, Vollendung drin. Ja? Also die Kraft Gottes kommt in unserer eigenen Schwachheit zum Ziel. Ja? Und das erlebt auch David, der Kämpfe hatte ohne Ende, weil er einen Auftrag von Gott hatte, ein Diener Gottes war. Deswegen wurde er angefeindet ohne Ende und hatte Kämpfe ohne Ende. Und das ist sehr, sehr erbaulich und hilfreich, diese Kämpfe sich auch mal anzuschauen. Das Bekenntnis, das er da gerade im Psalm 18 spricht. Ich möchte mal ein paar Verse aus dem Psalm 18 da mit uns lesen. Am Anfang, da sagt er, Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ja, die Kraft haben wir in Christus. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Ja, das ist also dieses ganz grundsätzliche Bekenntnis des David. Er hat erlebt, dass er in sich selbst keine Macht und keine Stärke hat. Das gilt besonders natürlich in der Zeit Sauls, aber das gilt auch, als Absalom hinter ihm her war. Ja, da war er kurz davor, vernichtet zu werden. Ja, das war im Grund völlig unterlegen. Er hatte keine Kraft, um dem Heer der Israeliten unter Absaloms Führung zu entkommen. Das war lediglich Gottes Eingreifen, was ihn gerettet hat. Ja, immer wieder diese Grunderfahrung. Der Herr ist meine Stärke. Er ist mein Schutzboot. Und dann lesen wir eben ab Vers 31 da auch nochmal wunderbare Verse, die ganz bestimmt der Apostel Paulus ja bekennen und hätte unterschreiben können, weil das auch seine Erfahrung war. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Ja, das ist so dieses Stehvermögen, was auch in Epheser 6 angesprochen wird. Wir müssen, wenn der Feind angreift, stehen bleiben, widerstehen, feststehen in dem Herrn, damit er uns nicht umwerfen kann und zerstören kann. Und das hat der Apostel Paulus erlebt und das hat auch David erlebt. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Und jetzt kommt es, er gibt Gott die Ehre. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Ja, das war nicht die Kraft des David, sondern es war die Kraft des Herrn. Und so sehen wir das immer wieder, dass die Männer Gottes Kämpfe hatten, übernatürliche Schwierigkeiten und Nöte, aber dass sie eben auch erlebt haben, wie sie gerade in einer Position der Schwachheit die Hilfe des Herrn von oben erfahren haben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir auch verstehen, dass das in unserer heutigen Endzeit auch für die Gemeinde gilt. Ich bin erinnert worden an Offenbarung 3, da heißt es nämlich von dem treuen Überrest der Gemeinde, dass sie eine kleine Kraft haben. Sie sind schwach. Philadelphia, warum? Lesen wir vielleicht mal Offenbarung 3, Vers 7 und 8. Das ist eine Gemeinde, die schwach war und dennoch stark in Christus. Und ich denke, das ist auch für uns heute wichtig, das zu erkennen. Ihr kennt es alle, Vers 7, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, wisst ihr, und das merkt man, wenn man hin und her in bibeltreue Gemeinden kommt. Im Regelfall zumindest die, die nicht gerade russlanddeutschen Hintergrund haben, wo man dann vielleicht 1000 Geschwister in einem riesigen Gemeindesaal sieht. Im Regelfall sind es kleine Gemeinden. Und es sind Gemeinden, die haben auch keine tolle Kraft. Ja, das sind manchmal Gemeinden, wo es nur 2 dienende Brüder gibt, die am Wort dienen können. Ja, ist nicht so schön, ist nicht so toll, ist schwierig dann Gemeinde jeden Sonntag, Wortverkündigung, Bibelstunde. Ja. Das sind Gemeinden, die manchmal schmerzhafte Erfahrungen von Trennungen durchmachen. Ja, ich bin verbunden auch mit einer Gemeinde im Schwarzwald, wo ich immer wieder gedient habe und wo dann irgendwelche Leute mit allen möglichen raffinierten Argumenten etwa die Hälfte von den wenigen Geschwistern noch weggeführt haben und jetzt sind es ganz wenige, weniger als ihr hier. Ja? Das ist auch so, dann fragt man sich ja, hat es überhaupt noch einen Sinn? Sind wir hier falsch? Aber wisst ihr, ich denke, dass das wirklich gerade auch in der Endzeit deutlich wird. Die, die dem Herrn treu sind, die noch den Weg der Kreuzesnachfolge und den Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber wirklich nachgehen wollen, das sind wenige. Das sind wenige und diese Gemeinden haben eine kleine Kraft in sich. Es ist schön, wenn man viele ist. Ja? Ich weiß das, wir sind auch relativ viele und haben die Möglichkeit, zum Beispiel größere Evangelisationen zu organisieren. Für dieses und jenes ist es ganz nützlich, wenn man viele Geschwister hat und eine große Kraft hat. Ja? Auf der anderen Seite sieht man dann manchmal solche Gemeinden und sie sind innerlich gespalten und zerrissen und haben ganz große Nöte, weil es so viele sind und weil verschiedene Flügel da gegeneinander Kämpfe ausführen. Und dann sieht es gar nicht mehr so toll aus, wie es von außen aussieht, wenn man da so viele ist. Ja? Das ist auch so die Sache. Ich bin manchmal auch erinnert worden, gerade in Bezug auf die kleine Kraft der Gemeinden heute, an den Gideon. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal euch Gedanken gemacht habt. Aber in Richter 7 finden wir ja eine sehr seltsam anmutende Begebenheit, die im Grunde aber sehr, sehr tiefe Bedeutung hat. Wir wissen ja, Gideon war der Richter mit der kleinen Kraft. Ne? Das ist ja auch ganz interessant. Ne? Das war kein starker Held, der mit überstrotzenden Fähigkeiten und Kräften gedient hat, sondern der war verzagt. Der hat gesagt, ja, was will denn ich? Ich bin hier der Geringste. Was kann ich denn ausrichten? Wir sind geschlagen von den Philistern, was wollen wir eigentlich als Israeliten? Ja? Und genau diesen schwachen Mann hat der Herr berufen, damit er Israel herausführe aus der Not, in der sie damals waren. Und dann gibt es diese Kampfsituation, die Midianiter belagern die Israeliten. Gideon ist als Richter gefordert, die Israeliten zu verteidigen. Und dann heißt es, Richter 7, Vers 2, der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchen ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchen ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Das ist doch absurd, oder? Das ist doch eine schlechte Strategie, menschlich gesprochen. Dass man, wenn man sowieso schon plus 10.000 hat, da noch alle wegschickt bis auf 300. Da hat man überhaupt keine Chance mehr, menschlich gesprochen. Ja, und das ist genau diese Logik Gottes, die wir jetzt in den ganzen Bibelstellen gesehen haben. Gott will gar nicht, dass der Mensch äußere Stärke, Zahlen, Kraft, Rosse, Streitwagen zusammensammelt, um den Kampf Gottes zu kämpfen. Ja? Sondern Gott führt uns bewusst in eine Stellung der Schwachheit, damit er sich verherrlichen kann. Damit er seine Kraft offenbar machen kann. Nicht die Kraft des Menschen soll offenbar werden. sondern die Kraft Gottes soll offenbar werden. Und das ist dieses Geheimnis. Und ich denke, das ist eben im Grund auf der einen Seite schwierig, wenn man zum Beispiel eben nur noch relativ kleine, schwache Gemeinden hat und nicht große, starke Gemeinden mit überströmend vielen Predigern und überströmend vielen ältesten Brüdern und wo alles im Überfluss vorhanden ist. Ja? Aber ich denke, das ist auch ein Stück die Hand Gottes, dass wir lernen, aus dieser Stellung der Schwachheit umso mehr auf den Herrn zu vertrauen und ihm die Ehre zu geben. Wenn er eben solche Gemeinden erhält und stärkt und auch vielleicht mehrt und wachsen lässt, dann ist es nicht unsere Stärke, die das erworben hat, sondern die Kraft des Herrn. Ja? Und deswegen möchte ich auch da euch und uns allen Mut zusprechen, die wir in der Endzeit merken, ja, der Feind greift im großen Maßstab die bibeltreuen Gemeinden an. Es gibt Trennungen, manche gehen weg, die wollen lieber einen leichteren, weiteren Weg wählen. Die halten das nicht aus, auf diesem schmalen Weg so dem Herrn nachzufolgen. Und es wird schwieriger. Man wird schwächer statt stärker. Ja, normal wünscht man sich als Gemeinde, und das sind so die Gemeindewachstumsfritzen, ja, die sagen, ja, jedes Jahr müssen so und so viele Leute dazukommen. Ja, wir planen mal 100 jedes Jahr Zuwachs. Ja. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir eigentlich die falsche Vision und dann ist es schon mal ganz bedenklich, wenn das nicht ständig wächst, möglichst exponentiell. Also das heißt, also immer verdoppelt sich immer oder noch mehr. Ja? Und anstattdessen wird es unter Umständen weniger. Aber die Frage ist nicht, haben wir eine große Kraft, sondern die Frage ist, ist der Herr mit uns? Kann der Herr uns segnen? Ist es der Weg, den wir gehen, im Vertrauen auf den Herrn und im Gehorsam dem Herrn gegenüber, dann wissen wir auch, der Herr wird trotzdem eine offene Tür geben und wir dürfen auf seine Kraft vertrauen, dort wo unsere eigene Kraft ziemlich kläglich aussieht. Ja? Und das möchte ich uns als Ermutigung mitgeben, weil ich denke manchmal, dass wirklich auch dieses Gideon-Prinzip ein Stück in der Endzeit heute Gültigkeit hat, was Gemeinden angeht. Und dass man nicht unbedingt sagen muss, eine Gemeinde, in der eine ganze Zahl von vielleicht etwas schwankenden und eher liberal oder egoistisch gesinnten Christen weggegangen ist, ist jetzt schwächer. Geistlich gesehen ist sie vielleicht stärker als eine große vermischte Gemeinde, wo alles unter einem großen Motto zusammen ist und in Wirklichkeit ist man sich nicht eins. Und der Herr kann solche Gemeinden auch nur begrenzt gebrauchen. Also das ist so, sind so Gedanken, die wir, denke ich, wirklich auch uns überlegen müssen. Auf jeden Fall gilt, dass wir in diesen ganzen Kämpfen auf den Herrn blicken und unsere Kraft und Stärke von dem Herrn bekommen müssen und nicht von Fleisch und Blut, von unseren eigenen Kräften. Ich möchte zum Schluss nochmal zwei Psalmworte dazu anführen. In den Psalmen finden wir, wie gesagt, ganz viele Beispiele dafür. Da kann man nur ein paar Beispiele herausgreifen. Aber das ist auch im Psalm Davids, der Psalm 28, wo auch Kämpfe erwähnt werden. Und dann sagt er in Vers 7, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist ihre Stärke und die rettende Festung seines Gesalbten. Rette dein Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie bis in Ewigkeit. Ja, lasst uns einfach das ganz bewusst sehen, dass wir mit dem Herrn Jesus rechnen, dass wir den Herrn in seiner Auferstehungskraft tiefer erkennen, mitten in unseren Schwierigkeiten und Nöten und Bedrängnissen und wissen, wenn wir schwach sind, dann ist es gar nicht so schlimm. Hauptsache, der Herr ist unsere Stärke und er ist mit uns und er führt uns. Dann werden wir aus der Schwachheit zur Kraft und aus der Niederlage zum Sieg kommen, um des Herrn Jesus. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Das ist der Schlüssel. Wenn wir in uns selber schwach sind, dann müssen wir unser Vertrauen auf den Herrn Jesus setzen, auf seine überragende Kraft und dann werden wir auch nicht zu Schanden werden, sondern wird der Herr Jesus auch uns herausführen aus unseren Bedrängnissen. Und ich möchte schließen mit dem Psalm 27, mit einigen Versen aus diesem wunderbaren Psalm. Auch in Kämpfen und Niederlagen geboren, wie so viele Psalmen von David. Vers 1, folgende: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir Kraft? Wohl uns, wenn wir das sagen können. Nicht meine Stärke, meine Ausbildung, meine Rhetorik ist meine Kraft, sondern der Herr Jesus ist meine Kraft. Seine Gnade soll mir Kraft verleihen. Dann werden wir auch Überwinder werden. Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Das ist die Sprache des Glaubens. Das ist die Sprache eines Schwachen, der gelernt hat, der Kraft Gottes zu vertrauen. Und am Ende lesen wir von diesem Psalm: Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ja, auch das ist vielleicht wichtig, dass wir eben manchmal warten müssen in einer Stellung der Schwachheit und des Elends, bis der Herr eingreift. Das geschieht nicht immer automatisch und sofort. Das geschieht vielleicht erst nach einer Weile, wo wir im Gebet den Herrn suchen mussten, wo wir warten mussten auf das Eingreifen und die Hilfe, wo sich vielleicht manche Schwierigkeiten eher zuspitzen, anstatt dass sie weggehen. Und dann müssen wir lernen, geduldig dem Herrn zu vertrauen. Und dann können wir stark sein im Herrn, stark im Glauben, nicht in uns selbst, stark im Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Wenn wir gelernt haben, auf die übernatürliche Kraft des Herrn zu vertrauen, statt auf unsere eigene, dann haben wir keinen Grund, irgendwann unseren Mut sinken zu lassen. Weil diese Kraft ist ständig da, sie ist ständig überlegen, allem Feindlichen, allen Umständen. Er ist einfach viel größer als alle Umstände. Ja? Diese Kraft ist beständig in allen Umständen da, um uns zu retten. Und deswegen dürfen wir Mut haben. Und das möchte ich uns zusprechen. Ich brauchte selber immer wieder solchen Mut angesichts von Anfeindungen und Anfechtungen. Ich denke, wir alle brauchen es in unseren Situationen. Aber der Herr ist treu und der Herr ist der Sieger. Und wir werden siegen durch ihn und in ihm. Amen.